Ich möchte heute beginnen mit einer Liste. Und zwar folgender Liste. Du weißt, du bist alt, wenn. Du weißt, du bist alt, wenn die Kerzen mehr kosten als die Torte. Wenn die Haare, die aus der Nase und den Ohren wachsen, mehr sind als die aus dem Kopf. Wenn deine Arme zu kurz sind, um die Zeitung zu lesen. Wenn Gespräche mit Gleichaltrigen oft zu Wehwehchen-Duellen ausarten. Du weißt, du bist alt, wenn die meisten Namen in deinem Telefonbuch mit Doktor beginnen. Du weißt, du bist alt, wenn du dich wiederholst. Nächster Punkt. Du weißt, du bist alt, wenn du dich wiederholst. Wenn du mehr Zeit brauchst zum Ausruhen als zum müde werden. Wenn es doppelt so lang dauert, um halb so gut auszusehen. Wenn du dich auf einen langweiligen Abend freust. Wenn es dir egal ist, wo deine Frau hingeht, solange du nicht mitgehen musst. Wenn der Kellner fragt, wie du dein Steak haben willst und du sagst, püriert. Du weißt, dass du alt bist, wenn Glück haben bedeutet, das Auto am Parkplatz wiederzufinden. Wenn eine durchgemachte Nacht bedeutet, dass du nicht aufstehen musst zum Pinkeln. Wenn die Happy Hour ein Mittagsschlaf ist. Und als letztes, du weißt, du bist alt, wenn du und deine Zähne in getrennten Zimmern schlafen. Wir studieren jetzt so ziemlich genau ein Jahr durch das erste Buch Mose und wir befinden uns so ziemlich genau in der Hälfte des Buches. Und wir verabschieden uns heute von Vater Abraham, dem Vater der Glaubenden. Wir werden heute wieder Stammbäume sehen, also Generationenwechsel. Lass uns lesen ab Vers 7 hier in 1. Mose 25. Und dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er lebte. 175 Jahre. Das ist ein ganz schönes Alter, ne? Und Abraham verschied, das heißt, er starb, und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt und wurde versammelt zu seinen Völkern. Das heißt, er starb. Also er war alt und satt, er hatte seinen Lauf vollendet. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Feld des Hittiters Ephron, des Sohnes Sohars, das gegenüber Mamre liegt. Auf dem Feld, das Abraham von den Söhnen Heth gekauft hatte, dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Ich fand interessant, dass es hier heißt, dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams. Das ist eine interessante Redenswendung, oder? Dies sind die Tage der Lebensjahre. Das hat mich daran erinnert, dass wir unsere Jahre leben, dass wir unser Leben leben, dass wir unseren Glaubenslauf laufen, Tag für Tag. Der Tag ist eine wichtige Zeitkategorie in unserem geistlichen Leben. Jeder Tag zählt. Wir können keinen Tag auslassen. So irgendwie eine Auszeit von Gott nehmen oder eine Auszeit nehmen von unserer Nachfolge. Das könnte unseren ganzen Lauf gefährden. Das Tägliche drückt natürlich auch unsere Gewohnheiten aus. Im Alten Testament wurden täglich Opfer dargebracht. Im Psalm 145, Vers 2 heißt es, täglich will ich dich preisen. Deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Wir reden manchmal von der täglichen, stillen Zeit mit Gott. Sprüche 23, Vers 17, dein Herz eifere um die Furcht des Herrn jeden Tag. Und Jesus hat gesagt, wer sein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, hat Jesus gesagt. Täglich, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. In der Apostelgeschichte 17, im Vers 11, heißt es über die Christen von Berea, sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob es sich so verhielte. Im Vaterunser hat Jesus uns gelehrt zu beten, unser nötiges Brot gib uns täglich oder heute. Jesus hat uns in Matthäus 6 auch gesagt, dass der Vater uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen, täglich. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Matthäus 6, Abvers 31, wer das mitlesen will. Da sagt Jesus, seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, die Heiden, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dann hat Jesus gesagt, so seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Es langt jeder Tag. Also Jesus persönlich fordert uns auf, mit einer täglichen Perspektive zu leben. Uns nicht um die Zukunft zu sorgen, und das ist natürlich besonders wichtig, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wenn wir gerade eine schwierige Zeit durchmachen. Zum Beispiel, wenn es im Job gerade ätzend ist oder wenn es in deiner Ehe kriselt und es kaum auszuhalten ist oder wenn die Kinder gerade unerträglich sind oder eine Krankheit von mir aus, die unerträglich scheint oder eine Versuchung, die unerträglich scheint. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie das weitergehen kann, ich weiß nicht, ob ich morgen, Montagmorgen wieder aufstehen kann und auf die Arbeit gehen kann. Oder ich weiß nicht, ob ich morgen weiterkämpfen kann um diese Ehe oder ob ich morgen weiterleben kann mit meinen chronischen Schmerzen, geschweige denn ein Segen sein kann für andere. Jesus würde dir sagen in der Situation, mach dir keine Sorgen um morgen. Reimt sich sogar. Mach dir keine Sorgen um morgen. Das ist ein guter Spruch, den wir uns mitnehmen können von heute. Mach dir keine Sorgen um morgen. Denkst du, du kannst es heute schaffen? Mit meiner Hilfe, sagt Jesus. Denkst du, du kannst heute treu sein und standhaft sein und mein Nachfolger sein? Und die Antwort ist natürlich ja. Und Jesus wird sagen, ich habe heute Gnade für dich, für den heutigen Tag. Und mach dir keine Sorgen um morgen. Für den morgigen Tag habe ich morgen Gnade für dich. In den Klageliedern 3, Vers 22 heißt es, die Gnadenerweise, die Barmherzigkeit, die Treue des Herrn ist neu jeden Morgen. Und es macht unser Leben leichter, wenn wir es Tag für Tag in Angriff nehmen. Wenn wir so den Kategorien von den nächsten Wochen, die nächsten Monate, die nächsten Jahre denken, das kann oft überwältigend sein, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Okay, aber heute kann ich mit Gott leben, heute kann ich als Freund Gottes leben wie Abraham. Heute kann ich siegreich sein mit ihm. Heute kann ich Gutes tun für ihn und mit ihm und aus seiner Kraft. Also klammer dich jeden Tag neu an Jesus und gib dich jeden Morgen ihm neu hin. Jeder einzelne Tag zählt. Wir vollenden unseren Lauf, unsere Berufung, indem wir sie Tag für Tag leben. Mach das zu deinem Gebet, jeden Morgen, wenn du aufstehst. Papa, ich will heute mit dir leben und für dich leben. Ich will heute stark und treu und standhaft und fruchtbar sein für dich. Vater, füll mich heute mit deinem Geist. Gib mir heute die Gnade, die du heute für mich hast. Gib mir heute das nötige Brot und alles andere auch, was ich brauche. Ich will dir heute vertrauen. Ich will heute dein Botschafter sein. Und dann lebe mit ihm heute. Heute. Und nutze jede Gelegenheit. Sag mal, nur ein Beispiel, sag mal, du bist Postbote und du hast deinen Job. Hey, heute. Bet für jedes Haus, für jede Familie, wo du einen Brief einwirfst. Oder von mir aus, wenn du Arzthelferin bist, bete für jeden Patienten. Oder wenn du im Verkauf bist, bete für jeden Kunden. Oder wenn du Mutter bist, bete für deine Kinder. Und sieh, was Gott tun wird. Heute. Jeden Tag für Gott. Tag für Tag. So vollenden wir unseren Lauf. So können wir es schaffen. Vers 11 lesen wir weiter, und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai Roe. Das ist interessanterweise der Brunnen, bei dem Hagar und Ismael dem Herrn begegnet sind. Haben wir im Kapitel 16 gesehen. Und Hagar hat dort gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das bedeutet Lachai Roe, der Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Es gilt auch heute noch, Gott ist lebendig und Gott sieht dich, er hört, er sieht, er ist ja nicht fern, du lebst in seiner Gegenwart. Und Gott segnete Isaak, also Isaak erbt hier den Segen, er erbt die Verheißung, die Gott dem Abraham verheißen hat. Abrahams Hauptberufung war eigentlich, diesen einen Sohn zu bekommen. Und von all diesen verheißenen Nachkommen, von dieser unzählbaren Menge, die Gott ihm verheißen hat, hat Abraham nur diesen einen Sohn gesehen. Wir könnten ja fast sagen, da ist nicht wirklich viel passiert in diesen 100 Jahren, in denen Abraham mit Gott gegangen ist. Und wenn wir das Leben von Isaak anschauen, da sehen wir, dass da auch nicht allzu viel berichtet wird. Er hat vor allem Brunnen gegraben, dafür ist er bekannt. Er war so ein Erhalter der messianischen Linie. Er scheint eher so ein ruhiges, aber beständiges Leben gelebt zu haben. Dann sehen wir in der Bibel bei anderen Charakteren, bei Jakob und Josef und Mose und David, da geht total die Post ab. Da passiert wahnsinnig viel in dieser biblischen Geschichte, was die biblische Geschichte, was den Fortschritt des Heilsplans anbelangt. Aber wisst ihr was, ein Isaak ist genauso wichtig in Gottes Heilsplan für die Welt wie ein Jakob oder ein David. Und Gott hat unterschiedliche Berufungen. Und Gott schenkt auch unterschiedliche Zeiten. Manchmal schenkt er Zeiten der Erweckung. Das ist einfach seine Gnade. Da geht wahnsinnig viel ab. Und dann vielleicht die nächste Generation ist vielleicht dazu berufen, das Erreichte zu bewahren und weiterzutragen. Wir können uns unsere Berufung nicht aussuchen. Vielleicht ist deine Hauptberufung ein Sohn oder eine Tochter, sei es eine leibliche oder eine geistliche. Und hey, Vater sein, Mutter sein ist großartig, das ist eine großartige Berufung. Sag nie, ich bin nur Mutter. Nee, das ist unheimlich wichtig, ist vielleicht die wichtigste Berufung, der wichtigste Job in unserer Gesellschaft. Also investiere mit deinem ganzen Herzen, mit voller Begeisterung in diese nächste Generation. Vielleicht ist deine Berufung dein kleiner Hauskreis oder diese kleine Kindergruppe, das kleine Gemeindchen. Vielleicht ist es Treue in deinem kleinen Job. Denk nie gering über die kleinen Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Vielleicht ist der eine Sohn der nächste Billy Graham. Und was du investierst, wird 100.000-fache Frucht bringen. Egal was, wozu immer Gott dich berufen hat, es ist großartig. Wir alle arbeiten an einem großen Reich Gottes. Wir alle sind beteiligt an der größten Mission aller Zeiten. Das Größte, was es überhaupt gibt. Und dabei sein ist alles. Dabei sein ist großartig. Und welche Rolle Gott im Einzelnen zugeschrieben hat, das ist sein Bier. Und das ist okay. Als nächstes sehen wir die Nachkommen Ismaels in dem nächsten Absatz hier. Das ist die Generationenfolge Ismaels, des Sohnes Abrahams, den die Ägypterin Hagar, die Magd Saras, dem Abraham geboren hat. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihrer Generationenfolge. Der erstgeborene Ismaels, Nebajot, dann Keda und Adbel und Mibsam und Mishma und Duma und Massa, Hadad und Tema, Jetur, Nafish und Kedma. Das sind die Söhne Ismaels und das sind ihre Namen in ihren Gehöften und in ihren Zeltlagern. 12 Fürsten nach ihren Völkerschaften. Und dies sind die Lebensjahre Ismaels, 137 Jahre. Und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern. Und sie wohnten von Havila an bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, nach Assur hin. So setzte er sich allen seinen Brüdern vors Gesicht. Gott hat seine Verheißung an Hagar und an Ismael gehalten. Lass uns weiterlesen im Vers 19. Der Fokus ist natürlich die messianische Linie, die Linie der Verheißung. Das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm. Seht ihr, wir haben letztes Mal diese wunderbare Story gelesen, wie Gott diese Frau zu Isaak gebracht hat. Aber hier schöne Ausgewogenheit, wir lesen auch, Isaak nahm sich seine Frau. Also ist nicht übergeistlich, ganz praktisch. Isaak nahm sich Rebekka zur Frau, die Tochter des Aramäers Betuel aus Paddan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Hey, Moment mal. Das ist aber jetzt anders, als ich mir das vorgestellt habe. Hat der Herr uns nicht zusammengeführt? Oder ich bin der Sohn der Verheißung, ich soll Nachkommen haben und er hat mir meine Frau gebracht. Und was jetzt ist es anders, als ich mir es vorgestellt habe? Jetzt ist die unfruchtbar. Was jetzt? Ist sie die Richtige? Soll ich mich scheiden lassen? Bin ich mit der Falschen geendet? Nee, ich sage dir ein Geheimnis. Dein Partner, sobald du Ja gesagt hast vor dem Traualtar, ist der absolut Beste für dich in deinem Leben. Den Gott verwenden wird, genau perfekt für dich, für das, was du lernen musst, für deine Reife, für euch als Team Gottes. Selbst wenn er vielleicht auf der potenziellen Liste aller möglichen Partner die Nummer 127 gewesen wäre, sobald du Ja sagst, ist er deine Nummer 1, absolut. Und lauf nicht davon. War Rebekka die Richtige? Ja, natürlich. Also halt fest an deinem Partner, gerade in schweren Zeiten. Deswegen versprechen wir uns das in guten Tagen und in schlechten Tagen. Und vielleicht kennt ihr auch Leute, ich kenne Leute, die eine ganz wunderbare Story hatten, wie Gott sie zusammengeführt haben und die Zeugnis gegeben haben und bla 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 bla. Und dann läuft es nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt haben. Und plötzlich ist alles anders. in ihren Augen, nicht in Gottes Augen. Ja, Rebekka war unfruchtbar. Wie viele gläubige Frauen übrigens in der Bibel, viele Frauen, die Gott gebraucht hat. Wie Sarah, wie Rahel, wie Hannah, die Mutter von Samuel, wie Elisabeth, die Mutter von Johannes, dem Täufer. Also ganz viele bedeutsame Kinder in Gottes Heilsplan waren Wunderkinder. Die wurden geboren durch Gottes übernatürliches Eingreifen. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. War eine Antwort auf Gebet. Leute, Gott erhört Gebet. Deswegen ist es wichtig, dass wir beten. In Jakobus 4 sagt uns der Herr durch Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also so egoistische, weltliche Gebete. Das sagt mir, Gott tut manchmal Dinge nicht, weil wir nicht bitten. Gott würde vielleicht mehr tun, wenn wir mehr bitten würden. Wir würden mehr Wunder erleben, wenn wir mehr beten würden. Ja, halt, Moment mal, aber wie passt das mit Gottes Souveränität zusammen? Ist Gott nicht allmächtig? Kann Gott nicht tun, was immer er tun will? Er hat dem Abraham durch Isaak Nachkommen verheißen. Hätte Isaak Nachkommen bekommen, wenn er nicht gebetet hätte? Ich glaube, wir werden das nie völlig verstehen, wie Gottes souveräner Wille und unser Tun zusammenwirken. Die Antwort ist natürlich, es ist Gottes Wille, dass wir beten. Und das soll unsere Sorge sein, dass wir gehorsam sind, dass wir beten. Gott will durch uns und mit uns wirken und das ist ein unheimliches Vorrecht. Gott will Beziehung mit uns haben. Gott möchte uns zu seinen Mitarbeitern machen. Das ist wunderbar. Also ja, Gott wirkt, aber durch unser Beten und durch unser Wirken. Es ist beides, es ist Teamwork. Und ich bin mir sicher, der Isaak hat nicht nur gebetet. Der ist sicher auch seinen ehelichen Pflichten nachgekommen und war intim mit seiner Frau. Ich meine, seine Söhne waren seine Kinder. Aber nur Gott konnte sie ihm schenken. Rebekka und Isaak allein konnten nicht aus eigener Kraft Kinder haben. Auf sich allein gestellt waren sie unfruchtbar. Genauso wie wir das sind, geistlich gesprochen. Ihr wisst, dass Jesus uns gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun in Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können zum Beispiel niemanden dazu überreden, Christ zu werden. Wir können niemanden bekehren. Das ist eine übernatürliche Angelegenheit. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Also unabhängig von Gottes Wirken können wir uns den Mund fusselig reden. Wir können niemanden bekehren. Also mach dir nicht diesen Stress, bring dich nicht unter Druck. Ist ein Werk des Heiligen Geistes. Nur er kann überführen von Sünde, nur er kann geistig blinde Augen öffnen. Und wenn er das tut, dann bild dir bitte nicht ein, dass du es warst. Freu dich, dass der Herr dich gebraucht hat, aber werd nie stolz, als wäre es so irgendwie dein Werk gewesen. Unser Teil und alles, was wir tun können und tun sollen und tun müssen, ist die gute Nachricht, das Evangelium weitergeben. Das ist unser Auftrag, das müssen wir tun. In Römer 10 heißt es, wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Also, wir müssen Gott gehorchen. Wir müssen die gute Nachricht weitersagen. Das ist Teil von Gottes Willen. Wir müssen beten. Und wir müssen Gott vertrauen. Und dann wirkt er übernatürlich durch uns und mit uns. Also es ist in Wahrheit, ob wir das super toll verstehen oder nicht, aber in Wahrheit ist es beides. Es ist Gottes souveränes Wirken, sein übernatürliches Wirken, aber es ist genauso auch unser Gehorsam ihm gegenüber, unser Mitwirken mit ihm. Und es ist kein Widerspruch. Und wenn es in deinem Denken ein Widerspruch ist, in Gottes Denken ist es keiner. Das heißt, nur unser kleines Hirn ist nicht groß genug, um ihn zu fassen, und das ist gut so. Denn wenn du deinen Gott völlig verstehen kannst, dann hast du ihn selber geschnitzt. Dann hast du einen falschen Gott. Also Isaak betet für seine Frau. Ihr Männer, ich rede mal zu euch. Betet ihr für eure Frauen? Was, wenn deine Frau sehen könnte, wie viel du wirklich betest für sie? Würde sie in Tränen ausbrechen, weil sie so gesegnet ist? Oder wird sie in Tränen ausbrechen, weil sie so schockiert ist und so enttäuscht ist? Männer, wir sind berufen, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und wisst ihr, was Jesus jetzt gerade macht für uns, für dich? Er betet für dich, er tritt für dich ein vor dem Vater. Und das ist auch unsere Berufung. Ehemänner, Väter, das ist unser Dienst an unseren Familien, als Priester unserer Familien. Weiß nicht, wie es euch geht, mich hat es überführt, darüber nachzudenken. Das wäre ein guter Vorsatz für dieses Jahr, oder Männer? Lasst uns in diesem Jahr Jesus ähnlicher werden in diesem Bereich. Lasst uns beten für das geistliche Wohl, für die Fruchtbarkeit unserer Frauen, unserer Kinder. Lasst uns Fürbitter sein für unsere Familien.
Oh Mann, meine Alte, die ist so ungeistlich, die hat keinen Bock, Bibel zu lesen, die ist kritisch, die nörgelt die ganze Zeit, die ist so verbittert. Ja, okay, aber vielleicht ist es auch mit deiner Schuld. Vielleicht hast du das, was du verdienst. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Das Ganze gilt natürlich auch umgekehrt. Wir Männer brauchen euer Gebet, Frauen. Wir brauchen noch viel mehr wahrscheinlich. Wir sind im Normalfall die Ungeistlicheren. Aber lasst uns füreinander beten als Ehepaare. Und lasst uns miteinander beten für unsere Kinder. Lasst uns wachsen da drin. Ich möchte wachsen da drin. Lasst uns weiterlesen in Vers 21. Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Wie lange hat er gebetet, bis das Gebet erhört wurde? Wir können vorauslesen im Vers 26, da wird uns gesagt, dass er 60 Jahre alt war, als Isaak geboren wurde. Wenn wir die 40 Jahre, die wir vorher gesehen haben, nehmen, sehen wir, dass er 20 Jahre lang gebetet hat. 20 lange Jahre. Gott erhört unser Gebet zu seiner Zeit. Und auch oft auf seine Art. Oft anders, als wir das erwartet haben. Man sieht hier, Rebekka hat nicht nur einen Sohn bekommen, sondern gleich zwei. Überraschung. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich das? Sie hat einen Boxkampf hier im Mutterleib. Unsere Zwillinge haben sich gestritten, wer zuerst geboren werden darf, und dann am Ende war es ein Kaiserschnitt, weil sie sich so gekeilt haben. Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Meine weise Frau. Und Gott gibt ihr eine Offenbarung. Gott hat ihr Gebet erhört, aber anders, als sie sich das vorgestellt hat. Oh, was geht ab? Es tut weh. Gott gibt eine Offenbarung. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. entgegen dem, was in der damaligen Kultur üblich war. Aber Gott lässt sich nicht in unsere Kultur reinpressen. Er wählt hier souverän ein Volk. Römerbrief Kapitel 9 bezieht sich auf diese Stelle. Vers 11 heißt es dort, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Also nicht aufgrund von Werken, es ist Gottes souveräne Auswahl, Gottes Berufung. Als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das war Gottes souveräne Entscheidung. Darf er das? Darf Gott auswählen? Souverän? Ja, natürlich, er ist Gott. Scheint heute darf jeder wählen außer Gott. Da haben die Leute plötzlich ein Problem. War auch eine weise Wahl. Wir werden noch sehen, dass Jakob der geistlichere der beiden Zwillinge war. Es geht hier übrigens nicht um persönliche Errettung. Esau hat nie dem Jakob als Person persönlich gedient. Es geht hier um die Wahl des Bundesvolkes, aus welcher Linie der Messias kommen wird, durch den alle errettet werden, die sich ihm anvertrauen, egal aus welchem Volk. Unsere individuelle Errettung ist durch Glauben an Jesus. Kontext von Römer 9 ist, dass Paulus da erklärt, warum nicht alle Juden gerettet sind oder sich bekehren, obwohl doch Gott Israel Verheißungen gegeben hat und obwohl er dieses Volk Israel für einen besonderen Zweck auserwählt hat. Und seht hier, wen Gott erwählt, den Jüngeren. Und das war damals der Geringere, der Schwächere, der Loser, wenn wir so sagen wollen. Gott liebt es, durch Schwache zu wirken, nicht durch stolze, starke, nicht durch demütige Schwache, dann bekommt er die Ehre. Wenn Bayern München die Champions League gewinnt, sagen wir alle, ja, ist ja kein Wunder, bei den tollen Spielern. Aber Leute, wenn wir eine Champions-Mannschaft aufstellen würden und wir würden die Champions League gewinnen, würden die Leute sagen, wow, das ist ein Wunder. Wow, Wahnsinn, was der Trainer aus den Losern da gemacht hat. Wow, da kriegt der Trainer die Ehre. Und Gott hat zu seinem Volk Israel durch die Propheten gesagt, seid nicht stolz, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so toll seid. Nee, im Gegenteil, ich habe euch erwählt, weil ihr so untoll seid, weil ihr so schwach seid. Und das gilt auch für uns. Im 1. Korintherbrief lesen wir, 1. Korinther 1, Vers 26, seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch, das heißt kein Mensch, rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und ich mag diese Stellen, weil ich bin schwach. Hey cool, ich bin qualifiziert dafür, dass Gott mich gebrauchen kann. Du kannst nicht zu schwach sein für Gott, dass er dich gebrauchen kann. Du kannst nur zu stark sein, du kannst nur zu stolz sein. Nichts wird deine Brauchbarkeit für Gott mehr behindern als Stolz, als Hochmut. Gott sagt uns zweimal in der Bibel oder mehr, aber ich kann an Jakobus 4 und an 1. Petrus 5 denken. Er sagt Gott, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich brauche viel Gnade. Also lass uns am Boden bleiben. Lass uns demütig bleiben. Vers 24. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich ganz und gar, wie ein haariger Mantel, so ein kleines Äffchen.
Und man gab ihm den Namen Esau. Das heißt so viel wie rau oder behaart. Also waren wahnsinnig kreative Eltern. Wurde dieses behaarte Kind geboren und sie haben gesagt, er heißt behaart. Okay. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Der wollte ihn wieder zurückziehen. Die haben wohl auch gestritten, wie meine Jungs, wer zuerst geboren werden darf. Da gab man ihm den Namen Jakob. Jakob bedeutet so viel wie Fersenhalter oder Betrüger. Und wahrscheinlich hat der Name die sekundäre Bedeutung bekommen wegen Jakob, weil der war ein Betrüger. Also wahnsinnig kreativ, er hält die Ferse, der soll Fersenhalter heißen. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran, Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Also sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, hatten sehr unterschiedliche Interessen, wie auch unsere Zwillinge sehr unterschiedlich sind. Vers 28, und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Das ist ein Stück weit natürlich, gefällt uns, wenn die Kinder dieselben Interessen haben wie auch wir, aber bitte liebe nie praktisch ein Kind mehr als ein anderes. Bevorzuge nicht ein Kind vor dem anderen. Das ist ein Rezept für ein Desaster, wie wir noch sehen werden. Wie wir übrigens auch sehen können in der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung. Vielleicht hast du so einen Knacks, weil deine Eltern dich vernachlässigt haben oder weil deine Eltern dich bevorzugt haben. Ist für beide Kinder ungesund. Und es ist schlimm, was in dieser Familie hier passiert. Wir sehen hier eine Spaltung. Wir haben hier Jakob oder Mama Rebekka und Jakob auf der einen Seite und auf der anderen Seite Papa Isaak und Bruder Esau. Also eine Spaltung in der Familie. War eine gestörte Familie. Und das hat viel Leid in diese Familie gebracht. Das soll nicht sein. So soll es sein. Mama und Papa sind eine Einheit und sie treten auch so auf und alle Kinder sind ihre Lieblingskinder. Alle Kinder wissen sich geliebt, alle gleich. So soll es sein. Vers 29. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da. War ein Linsengericht, so ungarischer Art wahrscheinlich. Gib mir schnell zu essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Heißt so viel wie Rot, also super kreativer Spitzname, ne? Und jetzt sehen wir die manipulative Natur von Jakob. Der nutzt die Schwäche seines Bruders schamlos aus. Und Leute, so tickt die Welt. Aber im Reich Gottes soll es nicht so sein. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Erstgeburtsrecht, der Erstgeborene, der hat 2/3 des Erbes bekommen. Er hat 2/3 von allem bekommen, der Rest der Söhne, den Rest. Er hat mehr bekommen, weil er auch eine besondere Verantwortung hatte. Es ist immer so, wenn Gott uns segnet, dann ist es nie nur für uns selbst allein. Wenn du ein gutes Einkommen hast, dann denk nicht nur an dich und an das zweite Haus und das dritte Auto und den nächsten Luxusurlaub. Nee, denk dran, wie du ein Segen sein kannst mit dem, was Gott dir gegeben hat für andere. Wie du Gottes Reich damit bauen kannst, wie du anderen geben kannst und sie segnen kannst im Namen Jesu.
Dein Wohlstand ist immer ein Werkzeug, um andere zu segnen im Namen Jesu. Und der Erstgeborene hat ja auch die Verantwortung, wenn der Vater stirbt einmal, dann wird der Erstgeborene der neue Familienleiter, der neue Patriarch, der neue Boss. Und das ist schön, oder? Ja, das will ich. Jeder will Boss sein. Aber es hat auch bedeutet, er war der neue Versorger der Familie und verantwortlich für die Familie. Also vor allem auch der Versorger von allen seinen unverheirateten Schwestern in der damaligen Kultur. Und den Teil vom Chefsein sehen viele dann eher nicht. Manchmal ist es auch eine Last, die Verantwortung. Und Erstgeburtsrecht in dieser besonderen Familie, den Nachkommen Isaaks, der Familie der Verheißung, hat auch bedeutet, es ging vor allem auch darum, wer von diesen beiden Söhnen die Verheißung erben wird, wer der Vorfahre des Messias werden wird. Und das Verrückte in dieser Geschichte hier ist, dass Gott es eigentlich schon geklärt hatte, haben wir doch gerade gelesen. Gott hat gesagt, der Jüngere wird es sein, nämlich Jakob. Aber irgendwie hat Jakob dem Herrn nicht so ganz vertraut. Und er hat nicht auf Gottes Wirken, auf Gottes Weg, auf Gottes Timing gewartet, wie wir es zum Beispiel im Leben von David sehen oder auch im Leben Jesu. Erinnert euch, der Satan hat ihm angeboten, hier, ich gebe dir alle Reiche der Welt gleich sofort, wenn du mich anbetest. So der Abkürzer. Jakob war mehr wie Ober-Abraham, als der Ismael gezeugt hat mit der Sklavin. Jakob hat wie er die Dinge in seiner eigenen Hand genommen und es ist damals schon in die Hose gegangen. Und jetzt macht Jakob denselben Fehler. Er ist ungeduldig, er will Gottes Verheißung aus eigener Kraft vollbringen, so ein bisschen nachhelfen. Und Leute, tut es bitte nicht in eurem Leben. Das bringt nie gute Frucht. Verkaufen wir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwör mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsen, einen Teller Blähungen. Mann, ich habe einen Bärenhunger, ich bin am Verhungern, wenn ich das sofort esse, dann sterbe ich. Nee, nicht wirklich, aber manchmal fühlen wir uns so, oder? Ja, Stefan, ich höre dich jeden Sonntag brüllen, essen, ich habe Hunger, gell? Manchmal geht es uns so und das Fleisch brüllt uns an, hey, fütter mich, Hunger, Hunger, fütter mich. Und Esau schätzt sein Erstgeburtsrecht gering. Der hatte keine Ader für geistige Dinge. Den Messias, Reich Gottes, die Verheißung, geistigen Segen weiterzugeben, es war ihm alles egal. Seine Einstellung war, ich habe Hunger und ich will essen jetzt. Das ist das Einzige, was zählt. Paulus beschreibt im Philipperbrief Kapitel 3 solche Menschen. Er schreibt von ihnen, die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Und er sagt im Kontrast dazu im Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Er hat eine geistliche, eine himmlische, eine ewige Perspektive. Nicht so Esau. Esau war so der Prototyp eines fleischlichen, irdisch gesinnten Menschen. Ein Mensch, der für die Lustbefriedigung lebt, hier, jetzt, sofort und dann hinter mir die Sinnflut, der nicht über die Konsequenzen nachdenkt. Ich kenne das. Ich hatte so eine Erfahrung, als ich in Jordanien war, mit dem Essen. Ich habe da wo mittags so ein Döner-Falafel-Teil auf der Straße gekauft, das war ein Riesenfehler, haben wir da irgendwas eingehandelt und ich habe mich schon so ein bisschen komisch gefühlt. Und dann waren wir da in Petra und in einem richtig schönen Hotel und tolles Abendbuffet und ich liebe dieses arabische Essen. Und ich habe mir gedacht, nee, hier jetzt essen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme so 2 Pillen gegen Durchfall und es wird schon gut gehen und ich habe so richtig reingehauen. Großer Fehler. Ich habe es die ganze Nacht bereut. Ich habe das Essen die ganze Nacht recycelt von beiden Seiten. Sightseeing hat am nächsten Tag eine ganz neue Bedeutung bekommen. So diese Sight, nachdem ich Ausschau gehalten habe, waren die Toiletten. Also Riesenfehler. Diese Lustbefriedigung, ah, jetzt sofort Bauch vollschlagen, egal. Die Konsequenzen, denkt man nicht nach. Und das ist so der Slogan dieser Welt, oder? Die meisten Menschen in dieser Welt leben so. Für Instant Lustbefriedigung. So ist unsere Kultur, oder? Wir haben Instant Coffee, alles sofort, alles gleich. Lustbefriedigung, jetzt sofort, gleich. Leider leben auch viele Christen so. Hebräer 12, Vers 16 wird uns gesagt, achtet darauf, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Es war Götzendienst, es war geistige Hurerei. Er hat seinen Bauch zu seinem Gott gemacht. Aber es ist interessant hier, dass der Schreiber des Hebräerbriefs die Hurerei, die Unzucht, das heißt Sex außerhalb der Ehe sozusagen als Beispiel nennt. Wie viele schmeißen Gottes Segnungen weg, weil sie ihre sexuelle Lustbefriedigung nicht aufschieben wollen bis in die Ehe? Ich will Sex haben, jetzt gleich, egal welche Konsequenzen. Und sie verkaufen diesen Segen, rein in die Ehe zu gehen, ohne Sünde, ohne schlechtes Gewissen, ohne alte Erfahrungen, ohne Vergleiche, ohne Eifersucht, all diese Dinge, die die Intimität in der Ehe zerstören und belasten und Probleme in die Beziehung bringen. Ich will Lustbefriedigung gleich, jetzt sofort. Und sie verkaufen ihre heile Ehe und ihr Zeugnis für Jesus in der Welt, ihre Effektivität im Reich Gottes, ihre Schätze im Himmel. So weit denken sie nicht. Sie sind fleischlich gesinnt, nicht geistlich gesinnt. Das war Esau. Oder denkt an Ehebrecher für 10 Minuten Lustbefriedigung oder 10 Minuten im Internet. Schmeißen ihre Familie weg. Oh Mann, wenn wir nur denken würden an die Konsequenzen. Oder anderes Beispiel, sehr verbreitet auch, Materialismus, Habsucht. Denkt an Menschen, die stehlen. Oder an Menschen, die auf Pump leben, die unvernünftige Schulden machen, weil sie jetzt alles haben wollen. Jetzt das neue Auto, jetzt das iPad, jetzt die Klamotten, jetzt gleich. Ist auch so ein Lebensstil in unserer Kultur, oder? Und sie verkaufen ihr Christsein, ihr Zeugnis sein, ihr Anderssein in dieser Welt, ihre geistigen Schätze im Himmel, leben auf Kosten von anderen, enden natürlich gebunden und versklavt. Die Bibel sagt uns, macht keine Schulden, zumindest keine unvernünftigen. Ich denke, wenn du dir ein Haus kaufst und es ein Gegenwert da ist, ist es was anderes, als wenn du dir irgendein iPad kaufst, was in 2 Jahren eh kaputt sein wird. Oder Klamotten, die du eh nicht brauchst. Die Enden gebunden, versklavt. Ohne Ressourcen, ohne Werkzeuge, um Gutes zu tun in dieser Welt. Und eines ist sicher, Zeug wird dich nicht glücklich machen. Und schon gar nicht Zeug, was du dir nicht leisten kannst. Letztes Beispiel, wir sagen, Rache ist süß. Ich hau dem, der mir Unrecht getan hat, in die Pfanne. Das sehen wir auch bei Esau später übrigens. Esau wollte Jakob umbringen. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, auch das stiehlt uns den Segen, das Zeugnis, den Frieden, die Gesundheit, vielleicht sogar. Auch das sehen wir in Esaus Leben. Im Gegensatz zu David, der es in Gottes Hand ließ. Und er hat den Segen geerbt. Und ihr dürft gerne weiter persönlich mit diesen Versen weiterringen. Esau ist auf jeden Fall ein abschreckendes Beispiel für uns. Die Lektion für uns ist, sei nicht so wie Esau. Sei kein fleischlich gesinnter Mensch, sei ein geistlich gesinnter Mensch. Und wirklich diese Fähigkeit, eine Lustbefriedigung aufzuschieben, um etwas Höherem, etwas Besserem, etwas Größerem willen, das ist unabdingbar für einen reifen Menschen. Ganz besonders für einen geistlich reifen Menschen. Ich meine, wir versuchen unseren Kindern das zu lernen. Hey Kids, gebt nicht all euer Taschengeld sofort gleich für die Süßigkeiten auf, sondern spart ein bisschen an, dass ihr euch das leisten könnt, was besser ist, was größer ist. Aufschieben der Lustbefriedigung. Das ist wichtig, dass wir das lernen. Wenn du das nicht lernst, wirst du nicht erfolgreich sein in der Schule, wirst du nicht erfolgreich sein im Leben und schon gar nicht in deinem geistigen Leben. Also eine ganz, ganz wichtige Lektion. Galater 5, Vers 16. Wie schaffen wir das? Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also lasst euch von Gott, lasst euch von seinem Wort führen. Lasst euch vom Heiligen Geist beherrschen. Lebt aus seiner Kraft. Lasst uns darum bitten. Vater, danke für dein Wort heute Morgen. Danke, dass du uns gute Vorbilder und schlechte Vorbilder schenkst. Und Herr, hilf uns von beiden zu lernen. Ich bitte dich, gerade am Anfang dieses neuen Jahres, richte uns geistlich neu aus. Herr, wir wollen uns entscheiden, uns auszurichten. Unser Denken zu erneuern, wie es in Römer 12 heißt. Damit wir prüfen, was das Gute und das Vollkommene und das Wohlgefällige ist. Herr, deinen Willen, deinen guten, heilen, besten Willen für unser Leben auszuleben. Herr, hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns nicht aus eigener Kraft zu leben. Herr, hilf uns nicht, Manipulierer zu sein. Sondern gebrauch uns als deine Zeugen in diesem Jahr. Und halt uns nah bei dir. Stärke unseren Glauben. Herr, stärke uns in unserem Gebetsleben. Schenk uns eine gute, ewige, geistliche Perspektive für unser Leben. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.